Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Fanfiction, kurz gesagt, meint, dass Figuren aus Filmen, Serien etc. weitergeschrieben werden. Beispielsweise bei den beiden Kommissaren aus dem Saarbrücker Tatort. Die werden zu einem schwulen Paar. Vielleicht hat die Fans inspiriert, dass die Männer ja sehr körperlich, muskeldefiniert, in engen Shirts flüstern. Man könnte fast schon sagen, stöhnend miteinander sprechen.
Carla würde Eitatsch doch nie mit zu dem Versteck nehmen.
Das stimmt. Aber das heißt, wir nehmen einfach alle Orte raus, wo Carla mit Eitatsch war.
Du hast dein Handy immer noch?
Du hast nicht gesagt, ich soll es zurückgeben.
Ja, und aus der Fanfiction hat sich ein mittlerweile neues Format, ein, man könnte sagen, ganzes Genre entwickelt. Gay Romance heißt es, wird vor allem von heterosexuellen Frauen konsumiert. Wieso? Und was sagt die schwule Community dazu? Eines unserer Themen in den kommenden 30 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Vor 5 Jahren wurde das wiederaufgebaute Stadtschloss in Berlin-Mitte eröffnet, besser bekannt als Humboldt-Forum. Und ja, auch wir vom Deutschlandfunk Kultur sind ab und zu dort mit unseren eigenen Sendungen. Es ist der Platz, an dem vorher der Palast der Republik stand. Kurzer geschichtlicher Abriss, war ein ikonischer, moderner Bau der DDR, wurde in den 1970er Jahren errichtet. Vorher hat man die übrig gebliebenen Teile des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Stadtschlosses gesprengt. So, nun wird im Humboldt-Forum zwar viel Merch verkauft, das an den Palast der Republik erinnert. Vor dem Forum, vielleicht haben Sie es auch schon mal bemerkt, erinnert aber nichts an die bewegende Geschichte des Platzes. Und das soll sich ändern. Der Förderverein Palast der Republik e.V. will ein Bronzemodell vom Palast aufstellen lassen und hat dafür am Wochenende ein Crowdfunding gestartet. Wie läuft's? Wozu ist es gut? Das sagt uns Vereinsmitglied, Medienkünstler und auch im Vorstand Clemens Scholl. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo, danke.
Ja, also erstmal schon die Hälfte des benötigten 45.000 Euro Budgets sind zusammengekommen. Das ist doch erstmal gut in so kurzer Zeit, oder?
Ja, also ich meine, man muss dazu sagen, wir rechnen da schon die Beträge unserer Fördermitglieder der vergangenen Jahre mit ein. Das ist jetzt nicht alles am Wochenende passiert, aber wir sind natürlich zuversichtlich, dass wir mit so einer Ausgangslage und auch mit dem, was jetzt schon am Wochenende reingekommen sind, es sind jetzt auch schon 1.600 Euro in nur 2-3 Tagen, sind wir total zufrieden und auch zuversichtlich, dass wir das stemmen können.
Und nochmal aus Ihrer Perspektive, warum braucht es ein Bronzemodell in den Maßen, ich runde mal auf, 120 Zentimeter lang, 90 Zentimeter tief, 30 Zentimeter hoch?
Also ich glaube, es gibt viele Ebenen, warum es das dort geben sollte. Ich denke, die mit wichtigste haben Sie ja gerade auch schon genannt. Es gibt zurzeit einfach im öffentlichen Raum nichts, was einerseits darauf hinweist, dass der Palast der Republik dort einmal stand und auch nichts, was darauf hinweist, dass das Schloss dort nicht immer stand. Mhm. Und beides halten wir für essentiell für eine komplexe Geschichtsschreibung und Erinnerung, die eben auch im öffentlichen Raum passieren muss und nicht nur in Museen.
Und wenn Sie sagen, Sie wollen auch die Arbeit der Leute sichtbar machen, die vor Ihnen am Palast gearbeitet haben, sich für den Erhalt engagiert haben, wie könnte dann vielleicht auch so eine Art Archiv aussehen?
Also was es geben wird, neben natürlich dem Hinweis überhaupt durch die Bronze selber, ist, dass auf der Bronze auf eine Webseite verwiesen werden wird, wo Menschen, die sich einerseits gar nicht mit dem Palast auskennen, grundlegende Informationen über den Palast und die Geschichte und auch den Abriss erhalten werden können. Und das wäre ein toller Ort, wo man natürlich auch nochmal irgendwie Informationen sammeln könnte zu der Protest- und Kritikgeschichte der letzten 30 Jahre. Weil es ist natürlich super viel debattiert worden, es gab tolle Aktionen und ich fand es aber erschreckend in meiner Beschäftigung damit und ich kenne inzwischen auch einige der Akteure persönlich, wie wenig man darüber findet und wie unsichtbar das geblieben ist, leider im Nachhinein. Mhm. Und wir denken, dass das ein Anlassort sein könnte, überhaupt darauf hinzuweisen und dann idealerweise zum Beispiel auf dieser Webseite auch vielleicht ein Archiv aufzubauen, wo eben genau diese Sachen sichtbar bleiben und nicht verschwinden.
Apropos Website, wenn man sich die anguckt, dann erinnert vieles ja auch an den Förderverein Berliner Stadtschloss. Bei der Satzung sieht man noch, was irgendwie auch ganz witzig ist, wie sie ihren Verein da einfach an die Stelle gesetzt haben. Ich schätze, es ist eine kleine Parodie. Wie war das denn dann beim Stadtschloss? Also ging da auch tatsächlich ein Bronzemodell voraus?
Im Falle des Stadtschlosses nicht. Es gibt andere Fördervereine, die das erfolgreich gemacht haben. Daran orientieren wir uns. Im Falle des Schlosses gab es das nicht. Die haben die sehr bekannte Fassadensimulation mit bedruckten Planen gemacht, die wir ja auch für die Zukunft vorhaben, und eine Musterecke gebaut, was wir auch vorhaben. Aber in dem Fall gab es tatsächlich kein Bronzemodell, was dem vorausging.
Mhm. Und warum nochmal konkret ist es ein Bronzemodell, was Ihnen vorschwebt?
Also da kommen verschiedene Sachen zusammen. Das eine ist eben, dass es klassisch ist, dass man ein Bronzemodell aufstellt, um an ein bedeutendes Gebäude zu erinnern. Das hat aber auch ganz praktische Gründe. Also es gibt wenig Materialien, die im öffentlichen Raum langfristig in der Lage sind, etwas Architektonisches abzubilden. Also es wird nicht ohne Grund klassischerweise mit Bronze dafür gearbeitet. Und uns ist es eben sehr wichtig, dass es einerseits wertig und gut gemacht ist. Es wird ein sehr detailliertes Modell. Man wird im Verhältnis auch zu vielen anderen Modellen viel mehr Details erkennen können. Wir arbeiten mit einem sehr komplexen 3D-Druckverfahren, um auch dieses Gebäude der Moderne auf eine adäquate und ansprechende Art und Weise zu repräsentieren. Und das soll für sehr lange der Fall sein. Wir wollen eben nicht, so wie andere Protestaktionen, in Vergessenheit geraten, in Unsichtbarkeit geraten, sondern wir denken, es braucht etwas, was eigentlich, solange das Schloss da steht, auch daran erinnert, dass es dort noch nicht immer stand und eben eine langfristige Erinnerung in der Öffentlichkeit an den Palast der Republik ermöglicht.
Und wenn wir da den Blick vielleicht auch noch mal ein bisschen weiten, der Palast der Republik war ein bedeutendes Gebäude der Ostmoderne. Nun geht's vielen solcher Bauten schlecht. Aktuell wird in Berlin das SEZ, ein altes Schwimm- und Erholungszentrum, abgerissen. Das wurde 1981 eröffnet. Spielt das für Sie auch alles eine Rolle?
Natürlich, also für uns ist die Beschäftigung mit dem Palast der Republik natürlich auch irgendwie eine symbolische Beschäftigung. Einerseits mit dem Umgang der insbesondere der Ostmoderne, man könnte eigentlich fast sagen der Moderne allgemein, und der Frage, wie wird Moderne in der öffentlichen Wahrnehmung von Denkmalpflege wahrgenommen? Denn ich denke, dass in der Denkmalpflege-Community selbst, das ist eigentlich sehr unstrittig, dass die Moderne ein essentieller Teil der Denkmalpflege ist. In der Öffentlichkeit hat man das Gefühl, das gerät eher in Vergessenheit oder es gibt da mehr Unverständnis. Und deswegen denken wir, es ist wichtig, sich mit diesen Gebäuden zu beschäftigen. Und wir machen das eben exemplarisch am Palast der Republik. Aber das steht für uns stellvertretend für viele andere Debatten und hoffen dadurch natürlich auch wieder Aufmerksamkeit, zum Beispiel auf sowas wie das SEZ lenken zu können. Wobei wir uns insbesondere auch eben mit historisierendem Neubauten wie dem Stadtschloss in Berlin oder der Frankfurter Neuen Altstadt und solchen Prozessen beschäftigen.
Der Förderverein möchte ein Bronzemodell des Palasts der Republik Gießen und nächstes Jahr vor das Stadtschloss stellen, um zu zeigen, dass dort nicht immer nur das barocke Schloss stand. Crowdfunding erreichen Sie über betterplace.org. Wenn Sie das Ganze unterstützen wollen, mehr Infos finden Sie zum Verein über palast.jetzt. Und über das Vorhaben, die Hintergründe, sprach ich mit Clemens Schöll, unter anderem Mitglied des Vereins. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Gay Romance, so heißt ein literarisches, auch filmisches Genre, das sich gewisser Beliebtheit erfreut. Aber wer schreibt, liest und guckt eigentlich schwule Romanzen? Die Antwort könnte überraschen, denn sie werden zum großen Teil von heterosexuellen Frauen geschaut oder auch gelesen oder geschrieben. Aktuell gibt es zum Beispiel die Streaming-Serie Heated Rivalry, also erbitterte Rivalität, läuft seit Ende November in Kanada und erzählt eine Liebesgeschichte zwischen zwei Eishockeyspielern. Es geht um viel Sex und Romantik und ja, die heterosexuellen Frauen feiern diese Serie. Warum das so ist, was hinter diesem Phänomen steckt, das erklärt uns jetzt meine Kollegin Esther Schelander. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Ja, wenn wir bei dem aktuellen Beispiel bleiben, beziehungsweise damit anfangen, worum geht's in der Serie Heated Rivalry?
In der Serie geht es um zwei ziemlich erfolgreiche Eishockeyspieler und die spielen für gegnerische Mannschaften und von Anfang an ist da aber so eine Attraction, eine ganz starke Anziehung. Und wir verfolgen nun, wie die beiden über ganz viele Jahre sich immer mehr ineinander verlieben und wie sie damit umgehen, was für Gefühle das auslöst und auch Wünsche. Und der Stoff der Serie basiert auf einem Buch, das wurde geschrieben von Rachel Reed. Das ist eine kanadische Autorin, sie ist Mutter zweier Kinder, sie liebt Eishockey. Und sie schreibt seit vielen Jahren ziemlich erfolgreiche Bücher eben in diesem Genre der Gay Romance.
Was zeichnet dieses Genre oder auch vor allem diese Bücher aus?
Also so ein Wort, das da ganz oft fällt, ist das Wort glossy, glänzend. Und das steht so ein bisschen dafür, dass man sich auf Aspekte fokussiert, die eher so ein gutes Gefühl machen, die angenehm sind. Das heißt, diese Geschichten sind total romantisch, die sind oft auch sehr heiß, sehr sexuell. Und so eine goldene Regel ist, es gibt immer ein Happy End.
Und beruhigend.
Es gibt so eine Wurzel auch von dem Format, das ist die Fanfiction. Fanfiction ist, wenn Fans Geschichten nehmen, die es bereits gibt und die weiterschreiben, umformulieren. Und da gibt es so eine ganz lange Tradition, queere Perspektiven auch mit einzubringen. Also so ein ganz typisches Beispiel dafür sind die Geschichten rund um Kirk und Spock aus dem Star Trek-Universum. Das heißt, das war immer schon Format, auch um Konventionen zu brechen und auch um so queere Gegenentwürfe zu formulieren. Und dieses Genre der Gay Romance hat viele Jahre lang vor allem online stattgefunden. Mhm. Also da haben Leute im Selbstverlag publiziert oder in Foren geschrieben. Und in den letzten Jahren ist das mehr so in den Mainstream gekommen. Und das liegt halt auch daran, dass einige dieser Bücher extrem erfolgreich waren. Wir sehen halt nun, dass die Streaming-Anbieter da auch so ein bisschen auf diesen Zug mit aufspringen. Also ich denke da so an Netflix oder auch an Amazon, also die Serie Heartstopper oder auch die Komödie Red, White, Royal, Blue. Das kommt alles eigentlich aus diesem Kontext der Gay Romance. Und in diesem Sinne springt die neue Serie Heated Rivalry jetzt auf diesen Trend eigentlich mit auf. Ja.
Interessant. Nun haben wir bereits gesagt, überraschend viele cis-heterosexuelle Frauen gucken und lesen die Liebesgeschichten zwischen Männern. Aber warum ist das so?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die hat sich auch Charlie David gestellt. Der hat nämlich eine Dokumentation zum Thema gemacht. Und in dieser Dokumentation erzählt eine Frau, dass sie zuerst eher heterosexuelle Romanzen geguckt hat und da so das Gefühl hatte, sie muss sich mit dem weiblichen Charakter, also mit der weiblichen Figur identifizieren, weil das ja sozusagen die Figur ist, die ihr entspricht, die für ihre Wünsche oder ihr Begehren steht. Und sie erzählt nun weiter, dass es für sie total befreiend war, als sie angefangen hat, schwule Romance zu gucken, weil es einfach dieser Automatismus ist weggefallen und dieses automatische Ich bin die Frau. Und ich glaube, dass Gay Romance in diesem Sinne auch ein Angebot sein kann. Also ein Angebot, das eigene Begehren zu erkunden, entweder lesend oder auch schreibend, außerhalb von Rollen, außerhalb von heteronormativen Bildern, um sich selbst zu fragen, was interessiert mich eigentlich, ja?
Gibt es dazu eigentlich auch Zahlen, also dass man sagen könnte, wie groß der Frauenanteil etwa bei der Produktion von Gay Romance ist?
Ja, es lässt sich nicht so leicht festschreiben, weil eben so vieles abseits vom Buchmarkt stattfindet und so viel online oder eben auch in Foren. Aber ich habe heute früh, war ich zum Beispiel mal auf Amazon und da gibt es so die Top 10 Neuveröffentlichungen im Bereich Gay Romance. Und da sind 9 Bücher tatsächlich von Frauen geschrieben. Also das ist schon eine sehr große Zahl. Und gleichzeitig, glaube ich, wann immer man über dieses Phänomen spricht, gibt es auch so eine Tendenz zu sagen, das sind heterosexuelle Frauen und die machen da natürlich einen großen Anteil aus. Und gleichzeitig ist die Szene sehr viel breiter und diverser als das. Also es gibt Menschen, die sind trans, die sind nicht binär und natürlich alle möglichen sexuellen Orientierungen.
Okay, und dann müssen wir natürlich noch schauen, wie denn eigentlich die Gay-Community auf dieses Genre schaut und wie sie es beurteilt, dass vor allem auch die Bücher von Frauen geschrieben werden. Also was sagen die dazu?
Also was ich so beobachtet habe, gibt es ganz viele, die das total feiern. Also da gibt es so eine ganz große Freude und so ein, ach wie toll, wir können uns da gemeinsam an Geschichten erfreuen, in denen Männer einander verführen, begehren, umwerben. Und dass man das erstmal total feiert, diese Gemeinsamkeit, ganz egal, wer jetzt welches Geschlecht oder welche Orientierung hat. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine Debatte in der Community, die seit vielen Jahren immer wieder stattfindet. Und diese Debatte heißt Own Voices, also die eigene Stimme. Und da geht es um die Frage, ist es wichtig, dass in dem Genre auch Queere, also Schwule, Bisexuelle und so weiter Männer schreiben. Dazu gibt es so einen Debattenbeitrag von Nathan Burgoyne. Der schreibt sozusagen da über etwas, was er das Problem mit dem Schulterblick nennt. Mhm. Also er sagt ganz oft in seinen Büchern, die Protagonisten, kurz bevor sie sich küssen, werfen nochmal so einen Blick über die Schulter, um nochmal so zu gucken, ist das hier gerade eigentlich sicher? Können wir das hier machen? Mhm. Und er erzählt dann, dass er ganz oft das Feedback bekommen hat, dass Menschen geschrieben haben, dieser Schulterblick hat mich total aus der Geschichte rausgebracht. Der hat mich total rausgerissen. Und er sagt jetzt, naja, aber wenn wir diesen Schulterblick weglassen, dann lassen wir einfach eine queere Lebensrealität weg. Dann lassen wir etwas weg, was für ganz viele schwule und bisexuelle Männer Alltag ist. Und das ist natürlich ein ganz schmaler Grat zwischen, wir schreiben hier so eine Utopie, wir schreiben eine Welt, in der vielleicht Queerfeindlichkeit oder Homophobie keine Rolle mehr spielt. Wir machen so ein schmachtendes Abziehbild, irgendwie, das irgendwie mit dem Leben von Menschen einfach nichts mehr zu tun hat.
Also eine wichtige Debatte. Aber wie ist es eigentlich, wenn es um Gay Romance geht in Deutschland?
Die meisten dieser Bücher findet man ja nicht im Buchhandlungen, sondern das Genre findet eben eher online statt. Und dadurch wirkt es manchmal vielleicht nischiger, als es tatsächlich ist. Also das ist von außen manchmal gar nicht so leicht einzusehen. Und was man jetzt über Deutschland sagen kann, ist, dass die Szene sehr viel kleiner ist als in den USA. Aber auch hier findet sie statt. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, die Fanfiction schreibt, queeren Fanfiction rund um den Tatort Saarbrücken. Und die ist sehr aktiv. Genau. Und also beim Tatort Saarbrücken, kurz zur Erinnerung, da gibt es zwei Kommissare, die auch so ganz stark über ihre tollen Körper inszeniert werden und wo unterschwellig so die ganze Zeit eine Romance mitschwingt. Und das hat auch sehr zur Popularität von diesem Tatortschauplatz beigetragen.
Ja, vielleicht haben Sie auch Lust drauf zu achten. Traditionell wird der Tatort aus Saarbrücken Anfang Februar ausgestrahlt, wenn er seine Premiere beim Max-Ophüls-Festival gefeiert hat. Und ja, das Genre Gay Romance, warum es vor allem für heterosexuelle Frauen attraktiv ist und wie die Gay Community sich dazu verhält, darüber sprach ich mit Esther Schelander hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Es gibt eine Altersbegrenzung für Alkohol beim Führerschein, um an Wahlen teilzunehmen. Und ab heute dürfen Jugendliche, in Australien zumindest unter 16 Jahren, kein Social Media mehr nutzen. Meta hat vergangene Woche nach eigenen Angaben damit begonnen, fleißig die Konten von den jungen Menschen auf seinen Plattformen zu löschen. Und wir wollen wissen, wie sinnvoll ist es und ja, können besorgte Eltern, ich zitiere jetzt den Premierminister Albanese, ihren Seelenfrieden zurückbekommen. Darüber spreche ich mit Andreas Stummer, Journalist, uns aus Australien zugeschaltet. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Ja, in Australien geht der Tag zu Ende. Wie ist dein Eindruck? Gab es nochmal ein großes mediales Echo? Was war auf den Plattformen los?
Also die soziale Medienwelt dreht sich noch in Australien. Für erstaunlich viele hat sich eigentlich gar nichts geändert. Sie sind zwar immer noch unter 16 und immer noch auf verbotenen Apps unterwegs und ihr Konto ist trotzdem immer noch nicht gesperrt worden. Das posten sie dann auch überall auf TikTok und auf Instagram. Andere sind bei der Altersfeststellung als Erwachsene gleich mal durchgegangen, weil sie einfach eine doofe Grimasse geschnitten haben. Und viele Eltern sind froh, dass sie ihre Kinder endlich weg vom Telefon bekommen, aber jetzt einen Buhmann haben. Sie können nämlich sagen, nicht wir verbieten dir das, sondern die Regierung macht das. Aber insgesamt, die australische Teenagerschaft wusste ganz genau, was kommt. Sie war bestens auf den Tag vorbereitet und die australische Regierung nicht so sehr.
Ja, auf die Tricks kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber vielleicht auch nochmal zur Genese. Was war entscheidend, dass das Gesetz vor einem Jahr verabschiedet wurde und warum gibt es gleichzeitig Ausnahmen, so wie Roblox oder auch Discord?
Also die Regierung hat gesagt, über 85% der australischen Kinder, Jugendlichen unter 16 nutzen soziale Medien. Und dort gibt es Dinge, die sie nicht sehen sollten, an denen sie nicht teilnehmen sollten und denen sie nicht ausgesetzt sein sollten. Und deshalb ist man rausgegangen und hat gesagt, wir wollen Kinder und Jugendliche vor diesen schädlichen Online-Inhalten schützen, die überall auf diesen einschlägigen Plattformen seien, leicht zugänglich. Und wir wollen sie wieder weg vom ewigen Daddeln und vom Wischen bringen. Sie wird eine Kindheit haben, draußen sein, aktiv sein, Freunde treffen und so weiter. Das war eigentlich die Idee dahinter. Und dann ist man natürlich in die Gegenargumente reingelaufen. Freie Meinungsäußerung, wo bleibt die denn? Kinder und Jugendliche bräuchten Online-Kompetenzen, nicht erst ab 16, sondern schon früher, sonst funktioniert das später auch nicht. Und das war der Hauptpunkt, man geht völlig über die Köpfe der Eltern hinweg, wenn man das einführt. Aber das hat man heute eben getan und da sind wir heute.
Okay, dann vielleicht nochmal, wer erlaubt jetzt eigentlich was?
Das geht tatsächlich alleine auf die Kappe einer Frau, die ist auch noch US-Amerikanerin, trotzdem Teil der Regierung, Julie Inman Grant. Die Dame ist Australiens E-Karen, so wird sie hier genannt, die Online-Sicherheitsbeauftragte. Sie hat zum Beispiel Discord als mehr Messenger-App als Social-Media-App eingestuft. Warum? Das weiß nur sie, begründet hat sie es nicht. Kein Verbot. Snapchat hat das gleiche Argument vorgebracht und hat gesagt, wir werden genutzt von Kindern, Jugendlichen als Messenger-App, aber da hat sie gesagt, nö, tut uns leid. Roblox, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Roblox hat das Prädikat Gaming-Plattform bekommen mit der Begründung, dort würden ja eh nur die selbst kreierten Spiele von anderen promoted. Kein Wort darüber, dass die Plattform mal vorsichtig ausgedrückt als unsicher für Kinder gilt, nicht nur wegen der Inhalte, sondern auch wegen der In-Game-Chats, in der sich Erwachsene regelmäßig als Kinder ausgeben mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Und denen hat man Mini-Zugeständnisse abgerungen. Die Chat-Funktionen sind zum Beispiel erst verfügbar, wenn das Alter des Account-Inhabers als über 16 bestätigt worden ist. Aber wie wir jetzt bei anderen Plattformen gesehen haben, damit gibt es enorme Probleme.
Das heißt, wie genau funktioniert jetzt die Umsetzung?
Ja, zuerst mal hat man den Stichtag heute, von da guckt man nach vorne und sagt, perfekt sei das alles noch nicht, sagt die Regierung selbst. Seit einer Woche haben also die Betroffenen 10 Plattformen, die dem Verbot unterliegen, die Konten von über 1 Million australischer Nutzer unter 16 mal erstmal überprüft. Hm. Die Plattformen müssen seit heute melden, wie viele unter 16 Konten sie tatsächlich entfernt haben und müssen die nächsten 6 Monate dann über weiter regelmäßige Updates geben, dass man sagt, ist das noch so? Ist das okay? Sind da Leute durch die Ritzen gefallen? Und die Liste der altersbeschränkten Apps wird in den kommenden Wochen noch viel, viel länger werden. 2 Apps zum Beispiel hat die australische Online-Sicherheitsbehörde schon auf dem Kieker. Das ist einmal Lemonade und auch Yope. Denn das sind die Plattformen gewesen, zu denen die meisten Teenager geflohen sind, mehr oder weniger. Das sind die beliebtesten Alternativen neben WhatsApp und Facebook Messenger.
Mit diesem Verbot ist der Kontinent ja, wenn man so möchte, eine Art Vorreiter. Wie läuft denn da insgesamt die mediale oder auch gesellschaftliche Debatte?
Das Problem ist von vornherein gewesen, dass man gesagt hat, die Regierung erlässt hier ein Verbot. Und dann gibt man den schwarzen Peter weiter. Dass es eingehalten wird, dafür sind die Plattformen verantwortlich. Die verlangten Altersüberprüfungen, die haben die Plattformen aber an Drittanbieter delegiert. Das heißt, man hat wieder den schwarzen Peter weitergegeben, wieder Verantwortung weitergegeben. Und die einzigen, die keine Verantwortung für die Social-Media-Nutzung ihrer Kinder übernehmen dürfen, das sind die Eltern. Und das finden so viele Mütter und Väter in Australien so frustrierend. Denn sie sagen, auch wenn ihre Kinder keinen Zugang zu diesen Apps mehr hätten, die gefährlichen Inhalte wären weiter da. Also TikTok-Trends, bei denen sich Kinder gegenseitig bewusstlos würgen oder Pädophile, Groomer, Cybermobber, Gewalt, eindeutig Zweideutiges. Nicht die Kinder, sagen die Eltern oder viele Elternverbände und viele vor allen Dingen freie Meinungsäußerer sagen einfach, nicht die Kinder sollten aus den sozialen Medien verschwinden, sondern diese gefährlichen Inhalte. Und das will die Regierung nicht tun.
Und die Jugendlichen selbst, du hast es auch schon angedeutet, ziehen einfach eine Fratze und dann verfängt dieser Verifizierung sich irgendwie nicht. Haben sie denn andere kreative Lösungen oder, ich sage mal, Schlupflöcher für sich jetzt entdeckt?
Da hat man sich schon monatelang drüber ausgetauscht. Also für viele ist etwa VPN ihr Freund geworden oder der große Bruder, die Schwester oder ein Erwachsener ihres Vertrauens hat dann ein Konto für sie angelegt. Oft waren es auch die Eltern selbst, die gesagt haben, okay, weißt du was, du kannst TikTok nutzen, Instagram oder Snapchat, mach das weiter, aber ab sofort will ich haarklein wissen, was du da anschaust, wie lange du da bist, mit wem du sprichst und so weiter. Wenn das so klappt, dann gewinnen wirklich beide Seiten. Aber wie gesagt, es war schon sehr bizarr, diese Altersprüfungsverfahren einiger Plattformen. Da sind Selfies gemacht worden, da haben sich 13-Jährige falsche Bärte aufgemalt oder angeklebt und sind damit durchgekommen. Mädchen haben sich Perücken aufgesetzt. Ein 11-Jähriger ist in Adelaide von der KI ohne Schummelei auf 25 geschätzt worden. Und andersrum ging das ja auch nach hinten los. Einige Plattformen haben ja das Alter ihrer Nutzer anhand ihres Online-Verhaltens abgeschätzt. Da sind jetzt Konten gesperrt worden von Star Wars und Comic-Fans und von Nutzern, die sich Inhalte über Spielzeug angesehen haben und hat sich später herausgestellt, das waren erwachsene Batman-Fans und echte Sammler. Also wie gesagt, narrensicher und reibungslos geht anders.
Es hat eventuell auch noch ein juristisches Nachspiel. Warum und wie stehen die Chancen, dass das Gesetz in Australien doch wieder gekippt wird?
Ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. 2 15-jährige Teenager haben vor dem obersten Gericht geklagt. Das Social-Media-Verbot würde unter 16-Jährige völlig von jedem politischen Diskurs abnabeln und vor allem davon, sich unabhängig zu informieren und sich auch auszutauschen, auch über politische Inhalte. Und das verletze ihre Grundrechte. Gehört wird die Klage im Februar. Und interessant ist das, weil auch in Australien immer wieder diskutiert wird, ob man das Erstwahlalter auf 16 Jahre heruntersetzen soll. Und da sollte es schon früher möglich sein, sich ein Bild von Politik zu machen, sagen die Kläger, auch über soziale Medien. Aber das wird man sehen. In ein paar Wochen und ein paar Monaten sind wir wahrscheinlich alle schlauer.
Ja, die strengste Altersbeschränkung weltweit. Seit heute gilt in Australien ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren. Und über die Auswirkungen und Einschränkungen sprach ich mit Andreas Stummer in Australien. Gerade sprachen wir mit Journalist Andreas Stummer in Australien über das neue Social-Media-Verbot in Australien. Seit heute dürfen Jugendliche unter 16 Jahren kein TikTok, kein Instagram, Snapchat und Co. mehr benutzen. Eltern atmen auf, Kinder drehen durch, so oder so ähnlich könnte man das Ganze vielleicht zusammenfassen. Und natürlich wird auch in Deutschland diskutiert, was kann man machen gegen ja die auch Suchtmechanismen von Social Media. Braucht es auch vielleicht hierzulande ein Gesetz gegen ein Jugendverbot, ist Internet-Experte bei der Süddeutschen Zeitung Dirk von Gehlen jetzt bei uns. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Hallo.
Du hast unseren Vorredner ja auch gerade gehört, deine Einschätzung.
Ich glaube, wir sollten nicht Kinder drangsalieren, sondern Plattformen. Und er hat es sehr, sehr schön beschrieben, wie kompliziert das ist, dass alle verwirrt sind, dass man einer Lösung für dieses virulente, wichtige Problem keinen Schritt näher gekommen ist, sondern einfach nur Showpolitik gemacht hat, damit Menschen, von denen man denkt, sie wollen da ihren Seelenfrieden, offenbar ihren Seelenfrieden bekommen, so wie es der Ministerpräsident Australiens gesagt hat. Ich glaube, wir kommen keinen Schritt näher mit diesem Verbot, sondern es ist kontraproduktiv.
Ja, also ich habe es ja auch gerade schon zart anklingen lassen, dass du nichts von dem Verbot hältst. Kannst du das noch ein bisschen mehr untermauern? Du hast auch einen Artikel dazu veröffentlicht und sprichst davon Augenwischerei und hältst diesen Ruf nach dem Verbot sogar für populistisch. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen mehr erläutern.
Was ja da gerade verkauft wird, ist, dass man sozusagen endlich Seelenfrieden für Eltern schafft, indem man sagt, der Staat verbietet dir die Nutzung von Social Media. Und damit würde dann Erziehung einfacher, indem man einfach sagen kann, ja, darfst du ja nicht. Ich glaube, dass wer so denkt, wenig Ahnung von gegenwärtiger Erziehung hat, weil ich glaube, so funktioniert überhaupt keine Erziehung, die Kinder empowert und stark macht und zu kompetenten, medienkompetenten Menschen macht. Was wir hier haben, ist der Fall, dass zwei Probleme vermischt werden. Einerseits haben wir das ganz klare Problem, dass die Plattformen extrem mächtig geworden sind, extrem schlecht kontrolliert werden und extrem eindeutig nur auf die eigene Gewinnmaximierung hin ihre Algorithmen optimieren. Und das wiederum ist aber ein Bereich, in dem gerade jüngere Menschen sich informieren und ihren kulturellen Austausch pflegen. Und das jetzt einfach von oben zu reglementieren und zu verbieten, führt, glaube ich, zu keinem Fortschritt, sondern nur zu einer Konfrontation und lässt am Ende die Plattformen völlig außen vor. Die werden sogar noch stärker. Wir haben das gerade gehört. Die sollen jetzt kontrollieren, wie alt jemand ist. Gerade machen die das noch mit KI, aber in Zukunft wollen die vielleicht ein Personalausweisfoto von uns. Und zwar, weil der Staat ihnen das sagt. Und damit werden sie noch mächtiger und kriegen noch mehr Daten. Ich glaube, umgekehrt müssten wir hingehen, den Plattformen klare Reglementierung vorgeben und umgekehrt junge Menschen und nicht nur junge, aber die zunächst medienkompetent machen.
Ja, und wie ist das mit der Medienkompetenz? Also ich habe noch nicht gesehen, dass es trotz der ganzen MINT-Fächer im Stundenplan jetzt Medienkompetenz gibt. Und vor allem müsste man da wahrscheinlich auch nochmal im Lehrplan bundesweit darüber diskutieren oder reden, ob man da nicht das Thema Medienkompetenz implementiert, oder?
Absolut. Ich glaube, es gibt aber noch einen viel einfacheren Weg. Wir fangen einfach an, gute Vorbilder zu sein. Also die Hörerinnen und Hörer von Deutschlandfunk Kultur probieren mal und fragen mal ihre Enkel und ihre Kinder, was sie denn über Medienkompetenz wissen. Und ich glaube, da käme wahrscheinlich sogar raus, dass das nicht zwingend so ist, dass die junge Generation die ist, die am wenigsten Kompetenz hat. Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, vor der wir alle stehen. Und es ist natürlich viel leichter jetzt zu sagen, ach, das ist ja kompliziert mit dieser Medienkompetenz und es klappt ja eh nicht. Lass uns das doch einfach mal für junge Leute verbieten. Und dann ist das Problem schon gelöst. Ich glaube, das macht nichts besser. Wir müssen in diesen Diskurs, das ist leider sehr, sehr anstrengend, wir müssen das natürlich in den Schulen implementieren. Da gibt es aber tolle Lehrkräfte, die das heute schon tun. Wir müssen das aber vor allen Dingen auch für die Eltern- und Großelterngeneration schaffen. Und das ist leider echt anstrengend. Da müssen wir alle ran.
Also ich gehe da mit. Ich denke auch nicht, dass es nur entweder oder gibt, sondern auch sowohl als auch. Aber es ist ja nun auch nicht jeder mit einem Vater, der Journalist ist und Internet-Experte vertraut. Und es gibt schlicht einfach viele Eltern, die überfordert sind. Also wie können Sie auch vielleicht es schaffen, zwischen Desinformation, Deepfake zu unterscheiden? Wie kann da sozusagen dieser Dialog zwischen den jungen Generationen und auch der älteren Generation wirklich funktionieren?
Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, an diesem heutigen Tag tatsächlich von dieser Verbotsdebatte wegzukommen. Das wird in Australien langfristig nicht gut funktionieren und wir sollten auch hierzulande nicht anfangen, das überhaupt für eine Lösung zu halten. Das wäre jetzt schon mal der erste Schritt. Und im zweiten Schritt, es gibt wahnsinnig viele tolle Angebote im Netz von den Bundeszentralen Landeszentralen für politische Bildung, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Einfach mal das Wort Internetführerschein googeln. Da gibt es eine Menge Angebote, die das wirklich toll erklären. Es gibt eine Menge tolle freie Angebote, andere Social-Media-Plattformen, Mastodon ist so ein Beispiel. Da kann man sich engagieren, da kann man sich das angucken, wie das geht. Das ist das Ärgerliche daran, das ist wie Schwimmen. Es geht nicht, dass wir uns an den Rand stellen und sagen, so junge Menschen, schwimmt jetzt mal, sondern wir müssen gemeinsam vielleicht auch mal Wasser schlucken und uns nass machen. Also wir müssen da ins Wasser rein und das angehen. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die die Politik angehen muss, die Eltern, Lehrer und wir alle als Gesellschaft schaffen müssen. Es gibt aber dafür Angebote.
Und wenn wir auch noch mal uns den Aspekt anschauen, wie sehr diese Social-Media-Plattformen abhängig machen, psychisch krank machen, da hat ja schon vor 2 Jahren haben über 40 US-Bundesstaaten Meta verklagt. Du sagst, diese Drogenanalogie ist falsch, aber auch da könnte man doch sagen, es passiert doch eine Form von Abhängigkeit, also müsste man nicht doch für ein Gesetz plädieren.
Ich bin schon dafür, dass wir die Plattformen reglementieren, dass sie nicht einfach so ihre Algorithmen zur Gewinnoptimierung so einsetzen können. Ob man das mit tatsächlich süchtig machenden, körperlich abhängig machenden Produkten, die körperliche Schäden nach sich ziehen, vergleichen kann, weiß ich nicht. Der Pädagoge Klaus Hurelmann hat in einem Beitrag in der Zeit gesagt, 70% der Jugendlichen kommen damit sehr gut und sehr gesund klar und 30% haben Probleme damit. Das ist bei richtigen Drogen, bei körperlich abhängig machenden Drogen, so dass es für alle gilt. Deswegen ist da vielleicht schon der Vergleich nicht ganz richtig. Und der zweite Punkt ist, die beste Immunisierung dagegen ist, dass die Menschen medienkompetent werden. Diese Plattformen vielleicht freiwillig nicht mehr benutzen. Das könnte ja auch ein Ergebnis sein, dass wir so medienkompetent sind, dass wir sagen, wir wollen die gar nicht mehr benutzen. Wir gehen jetzt alle zu Mastodon.
Ein Social-Media-Verbot wie in Australien, das heute für Jugendliche unter 16 Jahren gilt, das hält Dirk von Gehlen, Internet-Experte bei der SZ, für falsch. Vielmehr braucht es ja regulierte Plattformen und ja, salopp ausgedrückt, die Eltern müssen sich mehr anstrengen. Kann man das so zusammenfassen?
Ja.
Dann danke ich dir, Dirk, für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.